Wir begrüßen bei uns im Studio Latoya. Latoya, guten Tag.
Guten Tag. Ja, hallo. Okay.
Das, warum wir uns heute kurzfristig verabredet haben, ist alles andere als ein schöner Anlass. In der vergangenen Woche hat es die Tötung einer Mutter und eines Kindes gegeben durch einen Menschen in der Öffentlichkeit am S-Bahnhof Jungfernstieg. In den vergangenen Tagen haben viele Treffen stattgefunden von Menschen, die sich zusammenschließen, um in dieser Situation überhaupt Antworten zu finden. Und du bist heute hier, um einfach zu sprechen darüber, welche Antworten überhaupt möglich sind.
Ja.
Das habe ich dir in den Mund gelegt jetzt, Latoya, entschuldige vielleicht. Es ist enorm schwierig, so ein Thema überhaupt in einer Sendung, zu bearbeiten, zu besprechen.
Ja, für so einen Vorfall, glaube ich, gibt es keine richtige Antwort oder keine Antwort. Erstmal geht natürlich die Beileid an die Opfer und ihre Familie. Alle sind schockiert und man fragt sich natürlich, warum ist sowas passiert. Aber die Gründe, warum ein Mensch so ausrastet, glaube ich, sind vielfältig und sehr komplex und können nicht einfach beantwortet werden durch ein Profil oder so. Das sind verschiedene Variablen, die da zustande kommen. Von Aggressionsverhalten seit der Kindheit, von sozialen Faktoren, von Drogenmissbrauch. Also es sind vielfältige Sachen, was man da aufzeichnen kann. Aber ich denke, dass das ein Problem ist, was in der Gesellschaft nicht genug nicht genug bearbeitet wird, und zwar generell Gewalt gegen Frauen und besonders in so einem intimen Bereich. Ich persönlich suche nicht die Antwort in Sachen wie der Aufenthaltsstatus oder Rasse oder Sorgerechtsstreit und all diese Sachen. Aber ich sage, das ist eine ganz bestimmte Form von Gewalt, die es gibt überall und wird oft ausgeübt von Männern, wenn sie die Kontrolle verlieren und Macht ausüben wollen. Und in letzter Zeit sehe ich oft das solche Vorfälle. Auch unter Deutschen oder ja, ist es halt ein Problem. Und ich glaube, dass der Gewalt gegen Frauen nicht ernst genug behandelt wird. Das wird oft als Familiendrama behandelt. In diesem Fall war die Frau schon zur Polizei gegangen und es ist schon bekannt, dass er sie einmal bedroht hat, mindestens einmal bedroht hat. Und in vielen Fällen ist das oft so, dass das nicht ernst genug behandelt wird. Die Verantwortung oder die Strafe oder die Prävention von seitens der Täter wird auch zu mild behandelt werden. Ich denke, man muss gucken, wie man statt immer Mut von den Frauen erwarten, diese Verantwortung immer auf die Frau, die in Gefahr ist, zu tun, musste man wirklich stärker gucken, was kann man machen bei Täter, dass er zur Rechenschaft gezogen wird, dass Bedrohungen ernster genommen werden, dass es stärkere Konsequenzen und Kontrolle gibt.
Mit diesem Eingangsstatement verschiebst du die öffentliche Diskussion, die zu diesem Fall stattgefunden hat, auf den Bereich, den du genannt hast. Die öffentliche Diskussion hat sich zunächst sogar sehr begierig darauf gestützt, zu welcher Gruppe, in Anführungsstrichen von Menschen, dieser Mensch zugerechnet werden soll, und hat dann zumindest versucht, ein genaueres Bild in die sozialen Verhältnisse, in die Familienverhältnisse zu bekommen, in verschiedenen Artikeln. Das grundsätzliche Problem, was du genannt hast, die Angst vor dem Kontrollverlust des Täters als Auslöser für diese Tat, ist überhaupt gar nicht benannt worden als gesellschaftliche Struktur, als Herrschaftsmoment.
Ja, der Grund, ich sehe das in der System ist noch sehr oppressiv. Und diese Herrschaft findet statt in verschiedenen Formen. Rasse, Gender, Männer. Und in diesem Fall ist das für mich auch eine Art Rassismus, dass das so gelenkt wird auf Herkunft. Mhm. Es ist für mich auch eine Art Rassismus, dass alles auf dieser Punkt konzentriert wird.
Mhm. Ja, es sind bestimmte, wie soll man sagen, Stereotype, sofort in die Schlagzeilen der Berichterstattung geraten.
Genau.
Über Namensnennung, über Zugehörigkeitserklärung. Und damit ist der Blick darauf verstellt, was die Täterstruktur selbst betrifft.
Genau, es wird auch missbraucht, um eine andere Politikdebatte zu führen. Und das darf man nicht zulassen. Man darf sich nicht auf diese Art von Diskussion reinziehen lassen, weil das ist nicht produktiv. Das lenkt ab von ein ganz wichtiges Problem, was man angehen muss. Und dann bildet das dieser Rassismus in der Gesellschaft wieder. Das ist ein Feindbild, das ist ein bestimmtes Bild von Afrikaner wieder dargestellt wird.
Ihr habt auf verschiedenen Treffen euch unterhalten. Wie wird es in irgendeiner Weise jetzt Öffentlichkeit geben, mit der die Position, die du vorgestellt hast, jetzt versucht wird, noch gesellschaftlich zu verankern?
Ja, es wird ein Statement geben von der afrikanischen Communities in Hamburg. Mhm. Das sind verschiedene Organisationen, Initiativen, die sehr, sehr betroffen sind. Mhm. Und es gab viele Treffen auf verschiedene Ebenen, was man machen kann, um sowas zu verhindern. Mhm. Eins ist auf der individuell selber, dass man merkt, wenn ein Mensch, wie man Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft, in die Communities verbreiten kann, dass man merkt, wenn ein Mensch bestimmte Grenzen zu überschreiten droht. Wenn oft das geredet wird, Bedrohungen, oft das geäußert werden, wenn Auffälligkeiten da sind, wie man das merkt und an welcher Stelle kann man Hilfe suchen. Mhm. Auf die familiäre Ebene gibt es auch ein Problem, sowohl vielleicht verstärkt in der afrikanischen Gemeinschaft, aber auch in der deutschen, und zwar von Scham und Schuld und Stigma, dass das ist kein Thema, was man gerne in der Öffentlichkeit bringt, so dass viele Sachen eskalieren, auch weil nicht früh genug Hilfe gesucht werden. Und da war auch der Überlegung, in Aufklärungsarbeit auch da zu leisten, in die verschiedenen Communities, auch dass man diese Stigmatisierung und diese Scham mildert, damit Leute sich trauen zu sagen, im Moment ist das die Situation bei uns zu Hause. Dann, genau, das ist dann auf der individuellen Ebene. Auch für Leute, für Täter, dass sie auch Möglichkeit haben, Hilfe auch zu suchen, wenn sie merken, sie verlieren die Kontrolle über sich selber, dass man nicht isoliert ist. In diesem Fall zum Beispiel, es wird sehr in Vordergrund gebracht, dass er zu der Gruppe Lampedusa in Hamburg gehört. Die Gruppe hat sich geteilt, wie man weiß, nach dem Duldung. Es gibt jetzt einige, die nicht mehr zur Gruppe gehören, sondern in öffentliche Flüchtlingseinrichtungen wohnen. Was wir merken, ist die Refugees, die in die Einrichtungen sind, die sind isoliert und kommen überhaupt nicht klar. Die stehen unter sehr viel Druck, weil sie isoliert sind. Da ist keine Gesellschaft oder Gruppe mehr, wo sie hingehören. So, das heißt, sie sind da als Einzelpersonen. Und ein großer Stressfaktor für Menschen ist, wann sie dieser Wartezustand, diese Ungewissheit, was wird mit mir passieren morgen? Werde ich abgestoben, werde ich nicht? Wird mein Antrag akzeptiert oder nicht? Ist ein immens Stressfaktor. Und in der Beratung merke ich, dass die Refugees, die in die öffentlichen Flüchtlingseinrichtungen sind, sehr, sehr viele Probleme haben. Als die Gruppe Mitglieder, die entschieden haben, wir kämpfen nicht mehr mit der Regierung, wir versuchen uns durchzuschlagen und bilden selber unsere Struktur. Die haben einen bestimmten Frieden mit der Situation gefunden und haben Kontakte, sind eigentlich gut integriert, weil sie eine Struktur haben, ein Netzwerk haben. Und diejenigen, die jetzt die Duldung haben, viele sind tatsächlich isoliert in Camp.
Ja, das wurde in der Berichterstattung auch ganz deutlich an dem Statement der Gruppe Lampedusa in Hamburg und auch an dem, was der Pastor aus der St. Pauli-Kirche gesagt hat. Es gab keinen Kontakt mehr zu diesen Menschen. Man konnte dann lesen, dass er wahrscheinlich ja seine letzte Hoffnung an diese Beziehung geknüpft hat, nicht nur was sein Persönliches, sondern auch was sein Aufenthaltsrecht angeht. Und damit mit dem Ende der Beziehung sozusagen die gesamte soziale Basis verloren war. Das Ganze ausgelöst durch die damalige Politik, die Leute tatsächlich in die Vereinzelung zu treiben, mit dem sogenannten Angebot, sich registrieren zu lassen und dann, darauf zu warten, ob dann vielleicht sowas wie ein Bleiberecht herauskommt, während die Lampedusa-Gruppe damals gleich gesagt hat, das ist eine völlig unverbindliche Angelegenheit und daraus entsteht den Einzelnen überhaupt keine Perspektive, überhaupt kein Recht.
Genau, genau. Und Also für mich, dieser ganze Hintergrund, für mich gibt es keine Begründung für so eine Tat.
Ja.
So erstmal. Aber um dazu was zu sagen, ich finde, die sind ziemlich allein gelassen. Mhm. Es wurde Druck ausgeübt von verschiedenen Stellen, auch von der Kirche, der St. Pauli-Kirche auch, dass die Menschen diese Duldung nehmen sollte. Und ja, es gibt Interviews, wo man sagt, ja, ich kenne ihn und ich werde ihn jetzt begleiten. Aber ich frage mal, in der ganzen Zeit wurde keine Begleitung da? Der Pastor hat nicht gesagt, ich guck mal, wie es die Einzelnen geht. Oder von der Kirche aus gab es auch keine Struktur, die Leute zu begleiten in diesem Prozess. Wie geht es die Leute? Und das finde ich eigentlich schrecklich, wenn ich das höre. Ja, weil das habe ich auch gelesen, dass er gesagt hat, ich habe ihn seit damals nicht mehr gesehen. Und dann frage ich mich, das sind teilweise, nicht jeder Geflüchtete ist traumatisiert, aber es gibt einige, die wirklich schlimme Sachen erlebt haben und die wirklich eine Art Unterstützung brauchen. Und die sind einfach gezwungen, diese Duldung zu nehmen, mit der Hoffnung, dass alles ganz schnell besser wird. Und da ist im Grunde genommen nicht viel passiert.
Ja.
Nach Integrationskurs, nach Sprachkurs ist man immer noch da und hat keinen sicheren Status.
Ja.
Und dabei beobachtet man, wie auch andere Gruppen von Geflüchteten kommen und kriegen ihr Status. So, oder bei bestimmten Gruppen wird die Dublin-Verfahren dann ausgesetzt. Und ja, das ist alles sehr problematisch.
Du hast ja gesagt, ihr werdet ein schriftliches Statement oder es wird ein schriftliches Statement geben. Hast du Erfahrungen damit, dass Menschen auf die, ich sag mal, African Community zukommen und Fragen stellen und fragen, was sie tun können? Gibt es solche Ereignisse?
Ja, sehr viel, sehr viel. Okay. Also es wird schon jetzt versucht, Strukturen aufzubauen auf der Ebene der Community auch, dass halt diese Aufklärungsarbeit stattfindet, dass man Stellen baut oder erstellt, so in Netzwerken für Support und Counseling, dass man privat auch guckt, dass Menschen wissen, da kann ich mich anwenden, wann es mir nicht gut geht. Weil was wir auch bemerkt haben, ist in die staatlichen Einrichtungen oder Stellen, die es gibt, oft wird gearbeitet auf ein, ohne die kulturelle Kontext zu berücksichtigen, so dass die Leute sich, Menschen trauen sich nicht oder fühlen sich nicht verstanden, wenn sie dahin gehen. Und bei psychologischer Betreuung ist es sehr wichtig, dass man auch die kulturelle Kontext versteht. Besser ist, man spricht auch dieselbe Muttersprache. Und es ist dann leichter, Vertrauen aufzubauen und zu beraten. Und das wird jetzt geguckt, wie wir so ein Netzwerk bauen können.
Okay. Erfahrt ihr dabei Unterstützung oder bleibt ihr unter euch dabei?
In erster Linie war zu gucken, was wir selber unter uns machen können und was wir überhaupt machen wollen. Und dann in zweiter Schritt wäre natürlich zu gucken, wo wir Unterstützung bekommen. So.
Also ihr seid noch in der ersten Phase.
Genau. Ja, ist jetzt ja. In der ersten Phase. Auch diese Ereignis ist auch ein Trauma für die ganze Community.
Ja.
Das macht was mit einem, auch wenn man die Menschen nicht kennt.
Ja.
Und wenn man der Mensch kennt, dann ist es natürlich viel schlimmer. Also die Mitglieder der Gruppe geht es überhaupt nicht gut. Und ja, weil sie stehen vor ganz anderen Werten da. Die stehen gegen Gewalt und für Menschenrechte. Und ja, so ein Tat auf ein unschuldiges Kind und Frau ist wirklich traumatisierend.
Ja. Was würdest du unseren Hörern, Hörerinnen empfehlen, was sie tun können, der Gruppe jetzt zu helfen in der Situation?
Der Gruppe Lampedusa in Hamburg? Mhm. Ich glaube, man hilft schon, wenn man diese Verbindung nicht und diese Stereotypen nicht einfach verstärkt.
Ja.
Das ist schon okay, wenn man Mitleid teilt. Der Leid, wir teilen alle gemeinsam das Leid, so für die Mutter und Kind. Und wenn man das teilt von Mensch zu Mensch, finde ich das sehr wichtig, dass man gemeinsam leidet und nicht Vorwürfe oder solche Sachen.
Gibt es Orte oder Zeitpunkte, an denen das mitgeteilt werden kann?
Am Samstag haben sich Mitglieder der Community getroffen am Tatort und haben da Blumen und Gebete und jeder auf so eine Art haben sie sich getroffen um 12 Uhr früh. Und dann wird wahrscheinlich noch andere Sachen geben, so in bestimmte Abstände, dass man das macht. Mhm. Viele fragen nach die Geschwister, weil es ist eine Mutter mit 5 Kindern.
Mhm.
Und ja, es wird oft gefragt, was man da machen kann, um die Kinder, die jetzt ohne Mutter da sind, was man machen kann, um sie zu unterstützen.
Mhm.
Ja.
Okay. Latoya, vielen Dank.
Gerne.
Ich denke, das ist nicht so einfach, öffentlich zu sprechen dazu. Und du bist auf die Frage sofort eingegangen.
Ja, danke für die Einladung.
Ich finde es schwierig, die Sendung jetzt so ganz normal fortzuführen. Also das können nicht einfach einen Themenwechsel oder sowas jetzt hier in dieser Sendung machen. Ich überlege gerade, wir haben eine Möglichkeit, ein längeres Musikstück einzuspielen, das würde ich jetzt machen.
Mhm.
Und wenn du möchtest, hättest du jetzt noch Gelegenheit, vielleicht einige Worte so nicht in Interviewform, sondern eher persönlich noch zu sprechen. Dazu würde ich meinen Regler jetzt einfach runterfahren.
Ja, ich denke, in solche traurigen Momenten ist es wirklich eine Zeit für uns zu gucken, wie wir als Community, wie wir miteinander umgehen, dass wir nochmal erinnert werden, wie wichtig menschliches Leben ist. Und auch die Beziehungen zueinander, dass wir gucken auch, wie wir gewaltfreier leben können. Ich denke, das ist die Aufgabe, die wir haben, friedvoller miteinander umzugehen.
Dankeschön, Latoya.